Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserem zweiten Podcast. Wir sind heute im Gespräch mit Julia Gabler. Sie ist Soziologin an der Hochschule Zittau-Görlitz und hat in der Vergangenheit zu schrumpfenden Industriestädten sowohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland promoviert. Seit 3 Jahren beschäftigt sie sich nun im Allgemeinen mit den ländlichen Räumen, seinen Problemen und Chancen. Im Besonderen geht es aber um den Landkreis Görlitz ganz im Osten der Republik. Guten Tag, Frau Gabler.
Ja, hallo.
Stichwort Görlitz. In der ersten Ausgabe habe ich mit Wolfgang Kiese gesprochen und er hat etwas zu meiner Überraschung gesagt, dass für ihn die schönste Stadt Deutschlands Görlitz sei. Können Sie das so bestätigen?
Ja, auf jeden Fall. Görlitz ist sozusagen eine der ältesten Städte und hat einfach den Vorteil, dass hier sozusagen eine sehr mittelalterliche Stadtstruktur erhalten worden ist und durch zahlreiche Rekonstruktionen und Restaurierungen, insbesondere vor dem Hintergrund eines anonymen Millionenspenders, der in den letzten 25 Jahren für die Sanierung der Altstadt sozusagen Geld überwies und deswegen eine sehr attraktive alte Stadtstruktur hat, was bis zu alten Handwerkerhäusern reicht und Jugendstilbauten, also sozusagen eigentlich die ganze Architekturgeschichte der fast letzten 500, 600, 700 Jahre aufrechterhalten konnte. Und das macht das Stadtbild sozusagen durchaus attraktiv. Und ich hatte vorgestern auch gerade Besuch von einer Nürnbergerin, die auch ganz fasziniert über den Untermarkt lief und staunte, ob der schönen Kulissen, die es hier zu bestaunen gibt. Genau.
Das stimmt, das kann ich so nur bestätigen. Ich war auch schon zweimal in Görlitz, mir hat die Stadt auch sehr gut gefallen. Was mir allerdings ein bisschen aufgefallen ist, es wirkt tatsächlich vielmals wie so eine Kulisse. Also ich fand es sehr, sehr leer, vor allen Dingen wenig junge Leute. Und da sind wir auch schon ein bisschen bei dem Thema der schrumpfenden Stadt. Gerade viele junge Leute ziehen weg. Das ist auch das Thema, mit dem sie sich beschäftigt haben.
Genau. Zwei Richtungen, in die ich jetzt gerne kurz die Anschlüsse sozusagen, die Sie vorgelegt haben, ausformulieren wollte. Ja. Eine ist sozusagen Kulisse vor dem Hintergrund Girlywood. In Görlitz werden tatsächlich viele hochkarätige Filme, auch Hollywood-Filme produziert, eben weil es hier so eine attraktive Stadtkulisse gibt und es eben deutlich günstiger ist, in Görlitz Straßenzüge zu sperren als in Paris oder Berlin. Dementsprechend hat sich Görlitz tatsächlich auch als Filmstadt durchaus bewiesen und hier internationale Stars und Produktionen angelockt. Inglourious Basterds, Der Vorleser sind so ein paar Titel, die hier im größten Teil auch hier in Görlitz gedreht wurden. Andererseits ist eben der Wirtschaftszweig, sich hier für die Filmindustrie zur Verfügung zu stellen, hat tatsächlich so einen zwiespaltigen Nachgeschmack hinterlassen, weil man tatsächlich manchmal auch als Bürgerin der Stadt und als Bürger den Eindruck hat, man ist hier sozusagen zu einem besseren Statisten geworden und die Vermarktung der Kulissen für das Filmgeschäft sozusagen die Frage sozusagen hinten anstellt, wie eigentlich die Bürgerinnen und Bürger hier in der Stadt leben, als doch auch aktive, also unter dem Stichwort aktive Stadtpolitik. Ja. Das ist was manchmal so ein bisschen schwierig ist, was sich aber auch zunehmend verändert, weil Görlitz natürlich hier in Ostsachsen tatsächlich eine Ausnahmestadt ist, insofern, als wir hier zumindest seit den letzten 5 bis 10 Jahren auch wieder Bevölkerungswachstum haben. Und ich weiß nicht, ob Sie die Empirica-Studie kennen oder vielleicht einige der Hörerinnen und Hörer haben vielleicht die Debatte mitgekriegt. Es gab eine Empirica-Studie, die sozusagen insbesondere in Sachsen Wachstums- und Schrumpfungsregionen differenziert hat und Görlitz damals sozusagen zu einer Wachstumsperle auch erklärt hat. Das heißt, hier in Görlitz ist es durchaus anders, als wenn man jetzt sich sozusagen die Region Ostsachsen anguckt. Und es geht hier sozusagen, was die Bevölkerungsperspektive angeht oder den Bevölkerungswachstum, deutlich besser als anderen Städten und Gemeinden hier in der Region.
Nichtsdestotrotz gibt es natürlich die Problemlage, dass viele, gerade junge Frauen, die Region verlassen.
Genau. Das betrifft allerdings nicht nur den Landkreis Görlitz, sondern das ist ein insbesondere die östlichen Länder betreffendes Phänomen, das zum einen natürlich durch den hohen Abwanderungsdruck der 90er Jahre auch zu erklären ist oder immer noch zu erklären ist, weil damals dann aufgrund der mangelnden Arbeitsplatzperspektiven und der prekären Erwerbssituation in Ostdeutschland viele Familien und eben auch Frauen abgewandert sind, während sich das aber in den letzten 10 Jahren sozusagen von der motivationalen Lage verändert hat. Also es ist weniger die mangelnden Erwerbsaussichten, Stichwort Fachkräftemangel. Also es gibt jetzt durchaus viele Handwerksbetriebe, die händeringend nach Auszubildenden suchen, sondern eher die Situation sich dahin verschoben hat, dass aufgrund des schmaler werdenden Altersgruppe der jungen Menschen, hier einfach sich sozusagen keine Anschlüsse mehr bieten. Ne? Also man trifft sozusagen einfach seinesgleichen nicht mehr, weshalb viele junge Menschen auch abwandern. Die Spezifik der Geschlechterperspektive hat nochmal noch eine andere vertiefende oder noch eine andere Problemlage. Stichwort ist da Industrieregionen in den ländlichen Räumen. Also dass sich insbesondere vor der starken Technik- und Industrieausrichtung viele Erwerbsperspektiven für Frauen hier nicht mehr verwirklichen lassen. Das ist sozusagen ein struktureller Faktor. Und ein anderer ist tatsächlich, dass Frauen oft besser qualifiziert sind. Das ist auch in den ländlichen Regionen so. Also höhere Bildungsabschlüsse, höhere Schulabschlüsse, höhere Ausbildungsabschlüsse erwerben, also besser qualifiziert sind und dadurch natürlich ihre Berufschancen nicht so sehr im ländlichen Raum sehen, sondern da tatsächlich stärker in die Metropolen und städtischen Zentren wandern. Das trifft aber nicht mehr sozusagen auf eine Ost-West-Wanderung so stark zu, sondern heute eher auf die Metropolen in Sachsen, also Leipzig und Dresden und natürlich die anderen Metropolen, Berlin und so, sind da gefragtere Lebens- und Arbeitsorte für die Frauen.
Viele junge Frauen, die vielleicht nach dem Abitur oder nach ihrer Schulausbildung Sie haben es schon gesagt, in die größeren Städte gehen, kommen die dann später wieder zurück?
Teilweise. Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig. Die Rückkehrerdebatte hat ja sozusagen schon in den letzten 15 Jahren hier für Ostdeutschland eine relativ hohe Relevanz. Viele erinnern sich, es gab sozusagen Rückkehrerpakete des Land Brandenburgs, um insbesondere die Menschen auch, die in den 90er Jahren für Ausbildung und Arbeit weggegangen sind, wieder zurückzuholen. Auch heute gibt es sozusagen eine starke Konzentrierung auf die Rückkehrerinnen und Rückkehrer. Das ist definitiv keine irrelevante Gruppe. Da gibt es auch vom Leibniz-Institut für Länderkunde schöne Untersuchungen, die zeigen, dass tatsächlich eine Rückkehrmobilität viel stärker ist als die Abwanderung sozusagen nach Westdeutschland. Aber es ist natürlich, was dabei sozusagen wieder ein bisschen aus dem Blick verloren ist, dass es auch eine Zuwanderungsebene gibt. Und dabei meine ich nicht nur die internationale Migrationsfrage, die natürlich auch heute was mit Bevölkerungswachstum zu tun hat, sondern auch, dass aus dem Bundesgebiet Leute oder Frauen hier in die Region wandern, zum Beispiel auch, weil sie hier am Standort, am Hochschulstandort Zittau-Görlitz relativ attraktive Studiengänge anzubieten hatten. Das relativiert sich gerade ein bisschen, weil andere Hochschulen nachziehen, aber dadurch auch eine starke Zuwanderung sozusagen verursacht haben. Und diese Gruppe derjenigen, die auch aus Österreich oder aus Bayern oder aus Schleswig-Holstein hierher gezogen sind, diese Gruppe wurde noch gar nicht sozusagen wahrgenommen, weil häufig in der Selbstwahrnehmung gerade dieser Provinzhochschulen auch eine starke Orientierung an den vorhandenen Klientel, an den potenziellen Studierenden vor Ort ist. Die allerdings, haben sie einmal ein Abitur, natürlich auch gerne in andere Städte erstmal wandern und weniger stark die Fokussierung darauf, dass sie möglicherweise auch als attraktiver Studienort für ganz Sachsen beziehungsweise für Süddeutschland oder auch für Ostdeutschland sind. Darauf haben wir auch mit unserer Studie, mit unserer Befragung, die wir hier an der Hochschule Zittau-Görlitz repräsentativ durchgeführt haben, mal hingewiesen, dass da definitiv auch ein Zuwanderungspotenzial ist, das man in Augenschein nehmen kann.
Ja. Ihre Studie ist überschrieben mit dem Titel Wer kommt, wer geht, wer bleibt. Kann man denn das überhaupt so genau sagen oder feststellen, wer da kommt, wer da geht, wer da bleibt?
Genau, also dadurch, dass wir die Möglichkeit hatten, repräsentativ zu untersuchen, das heißt, wir konnten auf Hochschuldaten zurückgreifen, die eben die Herkunft sozusagen der Studierenden über das Abitur sozusagen erfasst hat, konnten wir einen ganz guten Eindruck, ein ganz gutes Sample herstellen, um zu zeigen eben, wie groß die Gruppe derjenigen ist, die ist eben um die 40%. Wir haben hier knapp 3000 Studierende an der Hochschule, das ist jetzt nicht besonders viel, aber eben ne, für eine schrumpfende Region ist das definitiv ein auch als Bildungsstandort natürlich ein starker Attraktor, die sich anzulohnen guckt. da haben die eben festgestellt, und das war eine ganz deskriptive Auswertung erstmal der Daten, die wir sozusagen von der Hochschule zur Verfügung gestellt gekriegt haben, dass 40% der Studierenden eben nicht aus Ostsachsen kommt. Die Selbstwahrnehmung war eine, dass der Einzugsbereich der Studierenden bei 70-80% in der Region liegt, also in Ostsachsen liegt. Und diese ersten Irrtum schon mal aufzudecken, das war was für die Selbstwahrnehmung, glaube ich, auch ganz gut tut, dass man möglicherweise doch viel attraktiver ist und, wie wir in unseren Befragungen herausgefunden haben, auch viele der Zugewanderten einen deutlichen Bleibewunsch auch hatten, weil diese Region tatsächlich auch mit ihrer Attraktivität, Stichwort Landschaft, Stichwort auch soziale Infrastruktur punkten kann. Und das stärker auszubauen war auch unser Anliegen, das stärker auch in die Kommunikation hier von Regionalpolitik und Wirtschaft und so weiter zu können.
Wenn wir uns Görlitz anschauen, also Sie haben die Hochschulstandort schon erwähnt, so die vorhandene Infrastruktur, wäre das auch möglich, Anziehungspunkte auch auf andere Orte im ländlichen Raum zu übertragen, also dass die auch attraktiver werden? Oder ist das eher schwierig, das so eins zu eins auf andere Orte zu übertragen, die seit der Wende mit schrumpfender Bevölkerung und Abwanderung zu kämpfen haben?
Was die Übertragbarkeit angeht, würde ich sogar auch nochmal auf Erkenntnisse, die wir zwar qualitativ gehoben haben, aber die schon auch auf sozusagen Forschungsergebnisse zurückzuführen ist, die auch an anderer Stelle erhoben wurde. Solche Bildungsinfrastrukturen sind schon sozusagen Attraktor, ne? Und Anzugsfaktor für junge Menschen. Wir erleben das auch in den ländlichen Räumen. Also ne, wir haben den Mietdruck in den Großstädten. Wir haben auch sozusagen die Stress- und Beschleunigungssituation in den Großstädten. Und wir merken, dass in den ländlichen Räumen auch tatsächlich viele Leute dorthin gehen, wo es zum Beispiel Standorte von freien Schulen, also Bildungsinfrastruktur ist auf jeden Fall ein hoher Anzugsfaktor, der auch zunehmend in die ländlichen Räume greift. Oder auch alternative Lebensmodelle von ökologischen Landwirtschaftsbetrieben bis hin zu, eine Kollegin macht oben im Landkreis eine Raumpionierstation, die sozusagen auch kommuniziert, dass es durch die Digitalisierung schon so natürlich, Internet, Breitband wird langsam auch in den ländlichen Räumen verfügbar, dass es da durchaus auch die Lebens- und Lebensmöglichkeiten für qualifizierte Frauen und junge Familien hier in den Regionen gibt. Und das betrifft tatsächlich auch nicht nur Ostsachsen, wobei ich tatsächlich auch sagen muss, die sind da sehr schon auch exzeptionell, was so die kulturelle Infrastruktur hier angeht. Natürlich auch die Grenzlage zu Polen ist da und zu Tschechien ist da natürlich ein Standortfaktor, mit dem man viel mehr rausgehen müsste. Vor dem Hintergrund dessen, dass sich auch Leute finden, die das tragen können. Ne? Also ich glaube, das eine ist, Image-Kampagnen zu machen über attraktive Regionen. Das andere ist, gibt es in diesen Regionen tatsächlich auch Akteure, die diese qualitativen Vorteile so einer Region auch tatsächlich wirksam umsetzen, wirksam leben, da Kooperationen tatsächlich auch stattfinden, die nicht nur strukturell verordnet sind. Ne? Also da gibt es natürlich auch viel, was sozusagen eher so ein bisschen vor dem Hintergrund von, da kriegt man dann halt Fördermittel, ne? Wenn man eine Partnerschaft mit Polen macht. Aber inwiefern sowas mit Leben erfüllt ist, das glaube ich, es braucht dann auch Akteure, die mit diesem kulturellen Fund was anfangen können.
Wie ist denn Ihre Wahrnehmung in Görlitz? Wird das tatsächlich so breit angenommen oder sind das eher oder noch eher wenige Leuchtturmprojekte?
Diese Dreiländereck-Situation?
Genau, vor allen Dingen die, ja.
Zuletzt, wir hatten gerade das Nice Film Festival, was ein wunderschönes Beispiel dafür ist, wie hier tatsächlich unterschiedliche Institutionen und viele ehrenamtliche Helfer und Menschen so ein Festival umsetzen und Filme dreisprachig sozusagen auch in Tschechisch oder sogar mehrsprachig Englisch, Deutsch und Polnisch aufführen und das auch sozusagen sehr dezentral organisiert sind, wo Filmvorführungen sowohl in Skorzelec, das ist sozusagen der andere Teil von Görlitz, der polnische Stadtteil, als auch in der Grenzregion unten in Tschechien stattfinden. Das ist super gut besucht, wird überregional wahnsinnig wahrgenommen und gleichzeitig sozusagen gibt es die Möglichkeit, das auch in kleinen Dörfern sozusagen dadurch mit Leben zu erfüllen und mal so ein Wochenende tatsächlich filmisch und mit neugierigen Menschen hier die Region nochmal ganz anders zu beleben. Also ich glaube, da gibt es durchaus viele Akteure, die da sehr, sehr, sehr aktiv auch unterwegs sind, aber ich glaube tatsächlich, dass sich das manchmal von den Akteuren, die sozusagen für Strukturpolitik verantwortlich sind, noch nicht genügend in Wert gesetzt wird. Das ist tatsächlich auch ein Stichwort weicher Standortfaktor. Auch wir haben in unserer Studie empfohlen, ne, weiche Standortfaktoren sind offensichtlich ein wichtiger, das haben wir auch sozusagen, können wir auch sozusagen zahlenmäßig belegen, ist ein wichtiger Faktor für Lebensqualität hier und wird auch von den Leuten als ein wichtiger Faktor zur Beschreibung der eigenen Perspektiven hier in der Region wahrgenommen. Aber was das eigentlich ausbuchstabiert heißt, ne, wie macht man eigentlich weiche Standortentwicklung, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, weil die infrastrukturelle Ausbau, der auch hier in der Region vorhanden ist, vielleicht wirklich bis auf das Internet, was an manchen Stellen wirklich noch sehr, aber auch das ist nicht ostsachsen-spezifisch, das gibt alle ländliche Regionen, sind da unterausgestattet, ne? Was hier auch Straßenbau angeht, was hier die Kita-Versorgung angeht, also da sind wir wirklich vorbildlich unterwegs, kann man nichts anderes sagen. Und gleichzeitig eben fragen sich viele, auch Verwaltungschefs, die auch von kleineren Gemeinden, jetzt haben wir das alles, kostenloses Mittagessen und Straßen und eine Seenlandschaft, warum kommt denn keiner? Also gibt es möglicherweise unter dem Stichwort weiche Standortentwicklung noch andere Perspektiven, die man da heben muss. Und deswegen haben wir auch einen Vorschlag entwickelt, wie man eigentlich hier auch Frauen als Wissensträgerinnen, die auch möglicherweise ein Gespür dafür haben, was braucht eigentlich eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, auch eine Dorfgesellschaft, was braucht sie eigentlich für Institutionen, damit sie attraktiv ist und auch für die eigene Lebensentwicklung sozusagen Chancen bietet.
Also welche Institutionen sind das denn?
Was man so braucht, also man braucht definitiv Kristallisationspunkte, wo sie sich treffen können. Ne? Mhm. Also das, was viele hier auch in der Hofgemeinschaft sozusagen suchen, wo es einen Ort für naturnahes Lernen für die Kinder gibt, aber auch ein solidarisches Verständnis für Arbeit, also wie kann man eigentlich so eine Gemeinschaft, so einen Arbeitsraum gemeinsam sozusagen etablieren? Wie kann der Handwerker oder die Handwerkerin neben dem Keterer und dem Brotbäcker und denjenigen, die vielleicht auch Veranstaltungen und kulturelle Angebote auf Höfen etablieren, wie kann das eigentlich fruchtbar zusammenwirken? Und das ist aber alle Facetten braucht, also sozusagen sowohl handwerkliche Tätigkeiten, die Betreuungstätigkeiten für Kinder und dann auch die Elterngeneration, also Pflege spielt hier natürlich auch ein großes Thema, wie sowas eigentlich zu organisieren ist, als auch Fahrgemeinschaften in die Stadt, wie kann sowas eigentlich organisiert werden, das sind alles Themen, die häufig an solchen lebendigen Orten auch durchaus sozusagen stark diskutiert und thematisiert werden. Und da war eben die Frage oder war unsere Idee, okay, wenn das hier tatsächlich die Orte gibt und wir haben da viele Frauen getroffen, die vom Ökolandbau bis zum Kulturzentrum in Dörfern sozusagen aufrechterhalten, wie können die eigentlich als Wissensträgerin für die Entwicklung von Dörfern stärker in Regionalentwicklungsperspektiven eingebaut werden? Stichwort LIDA zum Beispiel, ne? Die ja sozusagen Strukturentwicklung für die ländlichen Räume auch programmatisch vorbereiten. Und da steckt dann auch wirklich Geld hinter. Und so haben wir Partner aus eben solchen Institutionen der Regionalentwicklung, aber auch klassisch Kreisentwicklung, also Verwaltung, aus dem Landratsamt mit eingeladen und haben eben versucht, auf Augenhöhe gemeinsam Strukturpolitik durch Frauen initiiert, aber durchaus nicht nur relevant für Frauen, ne, sondern das sind Themen, die für die ländliche Gesellschaft insgesamt relevant sind. Und ein Regionalentwickler, der am Anfang vor 3 Jahren habe ich den gefragt, ob er den Prozess mitbegleiten würde. Und er kommt aus der Planer, ist ein Ingenieur, ne, aus der Planerperspektive. Und er war so, ich weiß gar nicht, was ich dazu beitragen kann. Ja? Also wir planen sozusagen Straßen und Dorfzentren. Und da meinte ich, ja, aber guck dir das doch mal an, vielleicht findest du da was. Und der hat an Workshops teilgenommen und hat jetzt gerade im Februar auf unserer Schlussveranstaltung wirklich nochmal stark betont, wie inspirierend das für ihn gewesen ist, zu sehen, dass möglicherweise ein Dorfgemeinschaftshaus nicht nur dazu taugt, dass dort Hochzeiten durchgeführt werden können oder sich sozusagen der Gemeinderat trifft, sondern dass es auch ein Ort für Kristallisationsprozesse, also für Gemeinschaft sein kann. Also dort, wo vielleicht auch kleine Bürogemeinschaften sich treffen können, weil die Bäuerin eben nicht mehr Vollzeitbäuerin ist, sondern in ihrem zweiten Standbein einen Blog schreibt oder sozusagen auf der Softwareentwicklung kommt. Also wie kann man eigentlich verschiedene Lebens- und Arbeitsfacetten verknüpfen und so anregen, komponieren, dass auch alle Wissensressourcen einer Dorfgemeinschaft angezapft werden können? können. Ja. Und das macht dann auch Spaß und die Beteiligungsebene ist natürlich etwas, wo man auf einmal merkt, es ist relevant, was wir hier tun. Und wir sind nicht sozusagen aus Dresden gesehen, strukturschwacher Raum und was da passiert, ist sowieso irrelevant für die gesellschaftliche Entwicklung. Da glaube ich, das ist ganz falsch, diese Perspektive. Gerade vor dem Druck der Zukunftsfähigkeit der ländlichen Regionen, glaube ich, werden hier viel deutlicher und viel klarer auch Zukunftsthemen artikuliert. Und das sollte man auch in der Gesellschaftsdebatte sozusagen zwischen Metropolen und ländlichen Räumen viel deutlicher sichtbar machen und sich da viel deutlicher auch hinwenden und das ernst nehmen, was da passiert.
Ja. Nun war es so, dass das in Görlitz bei der Bundestagswahl, also im Landkreis Görlitz, die AfD mehrheitlich gewählt wurde. Sie hat dort das Direktmandat geholt. Wie kann man sich das erklären, diese Wahlentscheidung für diese Partei?
Na, ich glaube, ich habe schon ein Stichwort dazu genannt. Das ist tatsächlich die Marginalisierungserfahrung. Ne? Die Leute erfahren und haben in den letzten 25 Jahren erfahren, dass der ländliche Raum sukzessive an Relevanz verloren hat. Also zuerst ist die Industrie abgezogen worden. Dann ging es sozusagen um Infrastruktur, die hier nicht mehr vollständig sozusagen ausgebaut wurde, obwohl natürlich die Angleichung der Lebensverhältnisse immer so ein Politikum war. Aber die Leute spüren natürlich, dass das nicht eingeholt wurde. Dann kommt natürlich die Schrumpfungsdebatte. Die weniger werdenden Menschen in den ländlichen Räumen führte sozusagen legitimatorisch dazu, dass man hier nicht mehr über Infrastruktur oder Gesundheitsversorgung wirklich nachgedacht hat. Und das, was jetzt an manchen Stellen so Digitalisierungsprozesse, wie kann man sowas eigentlich auch für dezentrale Gesundheitsversorgung nutzen, das kommt bei den Leuten natürlich überhaupt nicht an. Und ich glaube, ich sehe darin eher einen Ausdruck, vor 10 Jahren haben wir uns beschwert, dass aus den Regionen hier sozusagen zu viel PDS und Linke gewählt wurde. Ja. Heute beschweren wir uns, dass es die AfD ist. Ich finde das sehr stark, dass wir überhaupt ein politisches Kommunikationsinstrument haben, in dem deutlich wird, dass möglicherweise Themen und Bedarfe der ländlichen Gesellschaft nicht adäquat artikuliert werden. Ich habe dazu vorhin schon eine Begründung geliefert und ich glaube, das ist der politische Ausdruck davon. Und ich würde den mir auch vorsichtig sein, das so schnell zu dämonisieren und zu verteufeln, dass dort irgendwie sozusagen unmoderne Menschen oder so am Werke sind. Da würde ich wirklich vorsichtig sein, weil dann sozusagen bestätigen wir die Marginalisierung und versuchen eigentlich zu verdrängen, dass möglicherweise das ein Ausdruck ist dafür, dass wir tatsächlich auch gesellschaftspolitische Hegemonie von Großstädten haben. Ne? Dort wird diktiert, was in Zukunft passieren soll und die Entwicklung in den ländlichen Räumen werden eigentlich nicht adäquat berücksichtigt. Und hier hat sich die ländliche Gesellschaft Ausdruck verschafft.
Hat denn Dresden oder Leipzig, also das heißt die Landesregierung, die in Dresden sitzt, mittlerweile auf diesen Trend oder auf diesen Warnhilfsruf reagiert?
Also ich würde sagen, gerade durch unseren neuen MP, der ja jetzt sozusagen noch knapp 1,5 Jahre hat und ja hier aus der Region kommt. Das ist mir zum Beispiel auch hier zum ersten Mal erst deutlich geworden, wie wichtig die Herkunft eines Ministerpräsidenten ist. Tillich war ja auch schon hier aus der Region. Der Herr Kretschmer ist jetzt nochmal deutlich jünger.
Ja.
Und ist auch deswegen ja auch von wegen Direktmandat, der hat ja stark damit gerechnet, dass er das ohnehin kriegt, weil er wirklich stark verankert ist hier in der Region. Ich habe viele Leute getroffen, vom Ofenbauer bis zur sozusagen Personalchefin bei Bombardier, die alle persönlich mit dem im Kontakt stehen, teilweise aus derselben Schulklasse stammen. Also die hohe sozusagen personelle Bekanntheit des MPs hier in der Region führt natürlich dazu, dass man sich anders wahrgenommen führt und dass ja auch wirklich Herr Kretschmer wirklich wahnsinnig viel tut, damit diese Perspektive der ländlichen Region wahrgenommen wird, auch in Berlin. Und von daher, glaube ich, hat er das schon vorher auf dem Schirm gehabt und ist jetzt aber noch mal stärker motiviert. Der ist auf vielen Foren hier wirklich unterwegs, hat ständig Ortstermine, war ja auch von Ostritz, bis jetzt irgendwie Grenzsicherheit war gerade ein Thema, wo er hier in der Landskronenbrauerei gesprochen hat. Also der ist durchaus bemüht, ernsthaft das wahrzunehmen und aufzunehmen, was die Bedarfe hier in der Region, wie die formuliert werden. Und ich glaube, der hat ein ganz gutes Kommunikationsverhältnis auch zu der Bevölkerung hier.
Und Sie gehen auch davon aus, dass das auch nach der Landtagswahl so weitergeht?
Genau. Genau, das ist natürlich dann die Frage, wie dann die politische Situation hier aussieht und wer dann da am Ruder sein wird. Ich gehe mal davon aus, dass wir durchaus mit den bestehenden Verhältnissen rechnen können. Und es wäre natürlich auch schön, wenn man da so ein bisschen Perspektive hat. Sie wissen sozusagen in diesen 4-5 Jahresrhythmen, in denen da Landespolitik gemacht werden muss, gibt es einen extrem hohen Handlungsdruck. Und allein deswegen glaube ich, saßen wir auch mit sozusagen landespolitischen Mitarbeitern zusammen, wo ich auch nochmal gefragt habe, was bringt denn das jetzt in diesen 1,5 Jahren? Ist da überhaupt noch was zu machen? Und ganz eindeutig war, es gibt genug, was in der Schublade liegt und was man auch jetzt rausholen kann. Und gleichzeitig aber auch nochmal die Aufforderung in die Region, kommuniziert eure Bedarfe, schreibt auch Konzepte, habt was in der Schublade, also seid sozusagen auch selbstbewusst genug, aus der regionalen Situation, in der ihr lebt, tatsächlich auch konzeptionelle Arbeit zu leisten. Also über das Jammern und Beklagen auch von mancher Vernachlässigung, Marginalisierung heraus, tatsächlich aufgrund der vorhandenen Wissensbestände hier, und so sind wir auch unterwegs, und das war auch das Anliegen unserer Studie, zu sagen, hier gibt es so viel Wissensräume, die noch unerschlossen sind. Wir fangen jetzt mal an, das zu erschließen und daraus aus eine Stärke sozusagen zu entwickeln, dass hier sehr wohl viele Chancen und Pfade auch durch hiesige gelegt und entwickelt werden können. Und dass hier nicht sozusagen, dass wir hier nicht hinter dem Mond leben.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, Frau Gabler. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank.